sei es durch Berufung oder Schicksal, dieses ist, mit Gott auf die anderen Menschen zu gehen. Wir können also nicht sagen, die normalen Laien lieben Gott und den Nächsten und dann gibt es die Priester oder die Mönche und die Nonnen und die leben nur einfach Gott. Das klingt manchmal so in der Spiritualitätsgeschichte. Aber ich meine, dass man es so sehen sollte. Jeder hat es mit Gott und dem Nächsten zu tun, auf andere Weise. Und jedes Mal ist es ein Triangel und das Triangel ist an einer Stelle offen, sonst kann es nicht klingen. Das Triangel im Orchester ist nicht ein zues Dreieck, da könnte es gar nicht klingen, sondern es ist offen. Und da ist das eine offen nach oben und das andere ist offen hier. Diese Stelle ist nicht besetzt, wenn man hier mit Gott auf die Menschen zugeht. Und hier ist offen für jeweils den, den Gott dem Menschen schickt. Hier gibt es keine Heimat bei einem Du. So sehr auch der zölibatäre Mensch, die Priester, die Ordensleute zugleich Freunde brauchen, Freundschaft und Verbundenheit mit Menschen, ist es doch so, dass diese wirkliche Heimat bei einem Menschen genau da nicht gegeben ist. Genau die bleibt offen. So dass hier eins das andere spiegelt. Jede Lebensform zeigt etwas, was beim anderen fehlt. Deswegen ist christliche Zölibat oder christliches Mönchtum ganz etwas anderes als in Asien. Und in anderen Regionen in Asien bedeutet es, ich gehe heraus aus dem Kreis der Wiedergeburt. Ich gehe in eine andere Welt hinein. Während hier bedeutet es, es ist ein anderes Gerufensein. Und außerdem macht jedes etwas deutlich, dass es zum Beispiel die Ehe gibt als Sakrament. Das zeigt, dass diese Lebensform nicht bloß irgendein Junggesellentum ist, das Leibverachtung hat oder so. Das hört man ja oft, dass man sagt, dass es in der katholischen Kirche ein Zölibat gibt, das ist eine Abwertung der Sexualität. Überhaupt nicht wahr. Ist ja nicht so, dass diese Menschen das Gott opfern, weil es ein Mist ist, sondern sie opfern das Beste. Dann ist es eigentlich ein Schmutz, etwas halb Tierisches und das lassen wir schon mal. Nicht? So ist es ja gerade nicht. Sondern die Heimat bei einem Menschen ist eines der tollsten Dinge, die es gibt auf Erden. Und auf die wird verzichtet, weil jemand eben in dieser Weise dann anders lebt, so ähnlich wie eben hier. Also, dass das nicht ein leibverachtendes Junggesellentum ist, sondern ein besonderer Verzicht, zeigt sich, dass das ein Sakrament ist. Und dass es diese Leidenschaft für Gott als eine Lebensform gibt in den Orden, das zeigt, dass die Ehe nicht bloß etwas Natürliches ist, sondern dass auch hier diese Liebe mit drinsteckt, die Liebe des Wohlwollens. Und wir haben ja davon gesprochen, dass, es im, dass die Griechen und von dort her Eros an die erste Stelle setzen. Und so finde ich so schön, dass das nicht überall stimmt, zum Beispiel italienische Liebesleute sagen auch heute noch zueinander, nicht bloß ti amo, sondern auch ti voglio bene. Ich bin dir gut, ich will dir wohl. Und da ist genau diese andere Dimension drinnen. Die Spanier sind da etwas handfester, sie sagen einfach te quiero. Ne? Einfach, ich suche dich, will dich haben. Ne? Aber hier im Italienischen eben nicht bloß ti amo, sondern auch ti voglio bene. So wie auch in Süddeutschland Leute das so sagen können, ich bin dir gut. Im Hochdeutschen sagt man das nicht so, aber so direkt nicht. Also wo genau dieses Element mit drinsteckt. Das heißt, es geht nicht bloß um die begehrende Liebe, sondern auch um die Liebe des Wohlwollens. Nicht bloß, du bist gut für mich und ich will dich als ein Gut für mich, sondern ich bin dir gut. Diese andere Dimension. Und die wird bei der Ehe als Ehe nicht sichtbar, wenn man das so malt. Sodass jede Lebensform etwas zeigt, was die andere nicht zeigt, aber was zu ihr dazugehört. Und darum spiegelt so eins ins andere, meine ich. Und darum sind auch beide Lebensformen, gehören zur Gemeinde Jesu Christi und müssen dort beide auch auftauchen. Das lässt sich dann nicht mehr philosophisch sagen, weil dieser Verzicht nur möglich ist aus dieser Nachfolge Jesu Christi. Als Lebensform gewählt. Etwas anderes ist, wenn jemand das als Schicksal auferlegt ist, geht er damit um. Nicht? Aber davon rede ich erstmal nicht, sondern ich rede erstmal davon, von dieser eigenen Berufung zu dieser Lebensform. Und auch davon, dass diese Lebensform einen höheren Zeugnischarakter hat als die Ehe. Früher hat man das ja immer gesagt, hat gesagt, die Ehe ist so was Gewöhnliches und das andere ist was Höheres. Heute reden die Leute davon und sagen, nein, das ist völlig gleichrangig und da gibt es gar nichts Besseres. Natürlich ist das, finde ich, diese Lebensform, die zölibatäre Lebensform, eine höhere Lebensform als die Ehe. Indem nämlich, ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn der Paulus schreibt, das haben wir jetzt gehört in den Tagen, nicht? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann werden wir auch nicht auferstehen. Und wenn wir nicht auferstehen, dann sind die Christen die dümmsten von der ganzen Welt. Sag ich, das ist gar nicht wahr, sondern jeder anständige Mensch ist dann der Dümmste. Warum sind die Christen dümmer? Wenn mit dem Tod alles aus ist, ich habe es glaube ich schon zitiert nach Kant, sagt Kant, dann stehe ich vor der Wahl, entweder ich bin klug und ein Schuft oder ich bin anständig und ein Dummkopf. Denn wer mit dem Tod alles aus ist, ist der, der sich anständig benimmt, der Ausgeschmierte. Der ist betrogen. Warum sollen da die Christen betrogener sein als andere Leute? Kann ich überhaupt nicht sehen. Wer da wirklich mehr betrogen ist, das ist der Zölibatär, der sein Zölibat hält. Weil der wirklich auf diese Heimat bei einem anderen Menschen verzichtet hat. Im Vertrauen darauf, dass Gott sich von niemandem an Großzügigkeit und Großherzigkeit übertreffen lässt. Es kann kein Mensch großzügiger sein als Gott. Es kann kein Mensch freigebiger sein als Gott. Und deswegen sagt ja auch Jesus zu dem Petrus, als er ihn fragt, ja, wir haben alles verlassen, was kriegen wir denn dafür? Dann sagt er, nicht bloß das ewige Leben, sondern hier schon das 80-fache. Die Frage ist, ob das die Priester glauben, ob das eine Ordensschwester, ein Ordensmann glaubt. Wenn das nicht glaubt, kriegt das natürlich nicht. Aber wenn das glaubt, gibt es hier schon das 80-fache und das 100-fache. Denn man kann doch nicht glauben, irgendein Mensch könne großzügiger sein als Gott. Oder großherziger. Das kann doch gar nicht sein. Darum, meine ich, gehören diese beiden Lebensformen in ihrem Zueinander und auch in diesem Respekt vor dieser Lebensform des Rufes, die man sich nicht frei wählen kann, sondern zu der man nur gerufen werden kann, gehören zusammen hinein und gehören auch nochmal zu dem Thema Gottes und Nächstenliebe. Das war das, was ich von mir aus noch sagen wollte. Und jetzt ist wieder das Feld offen für Ihre Fragen dazu und zu anderen. Sehen, was wir überhaupt also heute Morgen dann miteinander bedacht haben. Und ich finde, dass dieses Schema für alles gilt, also für Gott und Welt zum Beispiel. Die Welt ist nicht einfach etwas, wo wir bloß hindurchlaufen. Die Welt ist nicht bloß ein Wartezimmer oder ein Zimmer, wo man sitzt, um seine Testarbeit zu schreiben oder so etwas, nicht? Seine Klausur. Sondern ich soll ja mich mit Gott um die Welt kümmern. Die ist selber auch ein Ziel, nicht bloß eine Durchgangsstation. Sodass dieses Mit, meine ich, eine Grundformel ist, die hineingehört in alles, wovon wir hier reden. Zur Person gehört dieses Mit. Und das ist auch das Wort, was Richard von St. Victor an der Stelle benutzt. Er sagt, Gott will condiligentes, und er spricht immer von der condiligentia, von der Mitliebe, die dorthin gehört, condilectio. Und Don Scotus dann, der spätere Franziskaner-Theologe, der fragt, warum hat Gott die Welt geschaffen? Und dann gibt er die Antwort und sagt, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Das ist die einzig vernünftige Antwort, warum Gott die Welt schafft. Denn er braucht niemanden zum Lieben, er ist ja selber drei. Weil er Mitliebende will, weil er anderen gönnen will, mit in dieses Spiel der Liebe hineinzukommen. Und dann sagt er an der Stelle extra, und das freut mich so, sagt er extra, sicut patet per Ricardum, was durch Richard klar wird. Und der Richard ist natürlich dieser Richard von St. Victor, von dem ich diese Idee habe. Der Thomas war gegen den Richard, weil der Thomas gesagt hat, dass die Trinität ist ein ganz striktes Geheimnis. Da kann die Vernunft überhaupt nicht dazu kommen. Und er hatte den Eindruck, beim Richard stellt sich das so dar, als könnte man da philosophisch dran herankommen. indem ich davon rede, zur Liebe gehören drei oder so. Nicht? Und darum hat der Thomas das verworfen und hat gesagt, das geht nicht. Und der Thomas ist eine so große Autorität, dass es eben außer diesem schmalen Linie dann verschwunden ist, bis man es eben wieder entdeckt hat. Und ich meine auch, dass man philosophisch schon von Trinität reden muss. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal habe ich das Problem ganz philosophisch Einheit und Vielheit. Wo kommt die Vielheit in die Welt her? Das frage ich immer Juden und Muslime. Wir reden immer vom einen Gott und die Einheit ist eigentlich, wo kommt die Vielheit her? Wenn Gott nur ein einer Klotz ist, ein Unum, ein Eins, woher kommt die Vielheit? Wenn ich nicht von Schöpfung rede, wie die Griechen, dann kann ich sagen, die Vielheit gibt es schon immer, die Materie, das Chaos, und Gott ist nur das, was eint und ordnet. Aber wenn ich sage, Gott ist der Schöpfer von allem, dann kann Gott nicht bloß das Prinzip der Einheit des Vielen sein, sondern er muss auch das Prinzip der Vielheit des Vielen sein. Ich glaube, das ist einleuchtend. Ja, und wo soll nun die Vielheit herkommen, wenn Gott nur einfach eins ist?
Aber Vielheit bedeutet nicht, dass es keine Einheit ist.
Nein, nur die Einheitsleute sagen aber, eins ist eins und sonst gar nichts. Das können Sie bei Parmenides, bei Plato, bei Plotin, bei all den Leuten lesen, eins ist eins. Sobald Sie schon sagen, ein eines ist, haben Sie schon zwei. Und dann ordnen Sie die zweite unter die Einheit. Also Plotin sagt so, oh, was ist das Eins? Dann kommt der Nous, der Geist. Dann kommt die Seele. Und deswegen muss man gucken, als nun die Christen anfingen, über die Trinität nachzudenken, haben sie sich zum Teil auch an Plotin orientiert. Und da kommt das heraus, der Fachausdruck heißt Subordinationismus. Dass ich sage, Sohn und Geist sind weniger als der Vater. Zum Beispiel Irenäus von Lyon hat den Ausdruck und sagt, Sohn und Geist sind so wie der rechte und der linke Arm vom Vater. Das geht nicht. Und deswegen hat das Konzil ja dann so deutlich gesagt, und wie sie es in der Präfation haben, dann in der Wesen die Einheit, in den Personen die Verschiedenheit, in der Majestät die Gleichheit. Sind gleichen Ranges. Der Vater ist der Vater, gewiss. Aber der Sohn ist nicht weniger als der Vater. Also, Einheit und Vielheit ist ein Problem, wo ich sage, bitte, wie werdet ihr damit fertig? Wichtiger ist mir aber was anderes. Wie ist es denn mit der Liebe? Wenn dann gesagt wird, ja, Gott liebt sich selbst, sagt die klassische Metaphysik, nicht? Und sagt, das ist in Ordnung, denn Gott ist höchst liebenswürdig. So ist in dem Fall die Selbstliebe und die Eigenliebe gar nichts Schlechtes, sondern das ist ganz in Ordnung. Und da bleibe ich dabei und sage, nein, ich finde nicht, dass die Selbstliebe also wirklich das Muster von Liebe ist. Sondern ich finde, das Muster von Liebe ist, dass man jemand anders liebt, nicht sich selbst. Und davon haben wir, glaube ich, schon gesprochen, nicht? Dass ich gesagt habe, also, oder? Haben wir davon geredet, von der ästhetischen Liebe und der ethischen Liebe. Also was ist Liebe in ihrer Spitzenbestimmung? Ich behaupte, Liebe ist ästhetisch gesagt in ihrer Spitzenbestimmung entzückt sein von jemand, hingerissen sein.
Entzückt.
Ravissé oder so ähnlich, oder? Ravissé, gibt es das nicht? Sich entrissen? Im Deutschen sagen, ich bin ganz weg. Zücken heißt schnell ziehen. Er zückte sein Schwert, heißt, er reißt das ganz schnell heraus. Nicht? Das heißt zücken. Ganz schnell heraus. Und dann sagen wir, jemand ist entzückt, heißt dann auch, ich bin hingerissen. Ich bin ganz weg, sagt man so umgangssprachlich. Und jetzt frage ich Sie, wann ist ein Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist? Ravi. Ravi. Nicht? Also war schon ein bisschen war schon in der Ecke. Nicht? Ja, nicht? Ja, nicht? Ravismo. Ravi. Also ich bin ganz mir entrissen. Ich bin ganz mir entgeraubt, mir weggenommen. Ne? Das meine ich, ist am Ästhetischen die Spitze. Zu sagen, ich bin ganz von dir hingerissen. Und wenn sich jetzt jemand vor den Spiegel stellt und ist von sich selbst ganz Ravi und ganz hingerissen, dann finde ich das ein bisschen komisch. Ne? Man soll mit sich befreundet sein, man soll sich mögen natürlich, aber von sich hingerissen sein, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen komisch. Nicht? 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 Ein bisschen komisch. Und ethisch heißt lieben, ich lebe und sterbe für dich. Ich lebe und sterbe für dich. Ich setze mein Leben für dich ein. Das meine ich, ist ethisch die Spitze von Liebe. Also ästhetisch, ich bin hingerissen, entzückt. Ethisch, ich lebe und sterbe für dich. Und wenn da jetzt jemand mir sagt, ich lebe und sterbe nur für mich, dann finde ich das nicht mehr komisch, sondern das finde ich schon tragisch. Und drum behaupte ich, dass Selbstliebe etwas Tragikomisches ist. Dass die Selbstliebe etwas Tragikomisches ist. Denn von sich entzückt sein, für sich leben und sterben, ich weiß nicht. Das kann es nicht sein. Und darum behaupte ich, ist die Spitze der Liebe für mich etwas Ekstatisches, etwas Dialogisches. Mir habe ich gut zu sein, aber lieben tue ich den anderen. Nicht? Dass das hineingehört. Und jetzt Gott. Also soll ich sagen, Gott ist der, der sich liebt. Aber wenn ich sagen kann, der Vater liebt den Sohn und Vater und Sohn lieben den Geist und Geist und Sohn lieben den Vater und Geist und Vater lieben den Sohn, wenn sie dann dort dieses Spiel der Liebe haben, der Kondilektio, dann haben sie was. Und wenn dann die Leute sagen, nein, Gott muss schaffen, damit er wen zu lieben hat. Das ist nämlich der nächste Schritt.
Gott ist ein.
Die Protestanten denken auch trinitarisch, aber es gibt protestantische Unitarier. Ist schon richtig. Es gab einen ganz starken Zweig, der auch in Frankreich sehr stark war, nach der Reformation, sogenannte Unitarier. Die haben die Trinität weggeworfen. Das ist wahr.
Sie sagen, dass Gott liebt, nur wenn wir geschaffen
sind. Ja, so ist es. Und das ist falsch, auch Israel sagt das, viele, also Juden sagen das. Gott schafft Israel, damit er einen Sohn hat. Und das finde ich nicht richtig. Ja, er schafft zwar aus Liebe, aber nicht, weil er jemanden braucht zum Lieben, sondern er schafft quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Er selber braucht das nicht, denn Vater, Sohn und Geist, die lieben sich genug. Die sind nicht einsam. Martin Heidegger hat das gesagt, hat das geschrieben, Gott ohne den Menschen ist die absolute Langeweile. Ich finde das fürchterlich, wie jemand, der mal katholisch war, Sohn von einem Küster, von einem Messner. Und selber war er ein paar Tage im Noviziat der Jesuiten und dann war er eine Zeit lang im Priesterseminar, also er war mal katholisch. Und dass so jemand einen solchen Satz sagt, Gott ohne den Menschen ist die absolute Langeweile, das ist mir völlig unverständlich, wie jemand so etwas sagen kann. Er hat das geschrieben in seinem Seminar über Schelling. Nein? Nein, Gott ist Glück und Seligkeit in sich vollkommen. Und wir sind so überflüssig wie ein Kropf, wie man so in Süddeutschland sagt. Es braucht uns überhaupt nicht. Wir sind gar nicht nötig, zu nichts und gar nichts. Es ist rein seine Güte, dass er sagt, an diesem Glück der Liebe, in diesem Dreispiel, sollen andere mit teilhaben können. Es ist einfach unseretwegen, er will uns das gönnen. Und deswegen hat dieser Philosoph Robert Spähmann, der immer noch lebt, hochbetagt, der hat eben in seinem letzten Buch Personen ausdrücklich geschrieben, entweder denke ich irgendwie pantheistisch, Gott und Schöpfung müssen sein, Gott ist nicht frei zu schaffen, oder ich muss trinitarisch denken. Und ich verstehe mich selber nicht, wie ich wirklich so eine ganze Reihe von Jahrzehnten so philosophische Gotteslehre gemacht habe und immer so geredet habe davon, dass Gott eine Person ist, philosophisch. Ich habe schon immer gewusst als Glaubender, dass er drei Personen ist, aber ich habe gedacht, ich kann in der Philosophie mal davon reden, eine Person. Geht nicht, wenn ich wirklich genau denke. Weil Person heißt immer Beziehung. Person heißt Auge. Und ein Auge kann sich nicht sehen. Das haben wir ja heute schon bedacht. Ein Auge kann sich nicht sehen, sondern nur ein anderes Auge. Und entweder denke ich Gott irgendwie trinitarisch, oder ich denke Gott pantheistisch. Ich sage, Schöpfung muss sein. Gott mit der Welt ist erst wirklich Gott, so wie es Hegel sagt. Aber das ist nicht Christen. Und darum meine ich aus diesen beiden Gründen Einheit, Vielheit und Liebe. Ist noch zu viel. Ist noch zu viel. Weil eine Ehe ohne Kind ist nicht eigentlich glücklich. Natürlich ist es eine Ehe. Sie ist vor den Kindern da und wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist es auch noch eine Ehe. Das sage ich, wenn ich bei Eheleuten zu reden habe, sage ich, ich finde es nicht gut, wenn ihr bloß noch Papa und Mama zueinander sagt. Ihr sollt Liebesleute bleiben. Und ihr seid nicht bloß für die Kinder da. Nicht? Aber trotzdem ist eine Ehe ohne Kinder, der fehlt etwas. Aber Gott ohne Schöpfung, dem fehlt überhaupt nichts.
Aber warum nicht ohne Schöpfung?
Weil er uns lieben will. Er hat nichts davon. Er will uns lieben. Er will uns das gönnen. Deswegen habe ich gesagt, der Kern der Schöpfung ist gönnen.
Der Kern nicht mit der Schöpfung ist.
Gönnen. Gönnen. Was heißt gönnen auf Französisch? Gunst, gönnen. Ö.
Umlaut.
Ja, Umlaut. Gönnen. Also man kann sagen, froh zu sein an dem Glück und Freude eines anderen. Also ich selber habe nichts davon, sondern ich freue mich ganz selbstvergessen.
Ich freue mich für jemand anders.
So ist es. Und gönnen heißt zum Beispiel, eben, ist ja Verschiedenes. Also ich suche ein Buch, ein kostbares antiquarisches Buch. Und ich sehe, es ist dort in dem Buchladen und wie ich hineingehe, kauft es gerade einer. Dann kann es sein, dass ich ärgerlich bin oder böse bin. Und wenn ich wirklich nächstenliebender Mensch bin und ein guter Christ, dann sage ich, ich bin zwar traurig, dass ich es nicht habe, aber ich gönne es ihm, ich freue mich, dass er es hat. Ja? Dass das hineinkommt. Also ich freue mich daran, dass ein anderer etwas hat. Auch wenn er es nicht durch mich bekommt oder wenn ich ihm nicht vermitteln kann. Das ist einer der schwierigen Punkte in der Liebe. Also wir hatten zum Beispiel ein Freundespaar, er hatte keinen Sinn für Musik. Und seine Frau hat eigentlich gern Klavier gespielt und so, aber er hat das nicht verstanden und nicht gewollt. Er hat gesagt, also dieses Geklimper, ich kann das nicht hören, Schluss mit dem Klavier. Nicht? Und sie hat das dann auch gelassen. Nicht? Und dann ist er gestorben und dann haben wir auf die Frau immer eingeredet und gesagt, nein, Trudi, jetzt kauf dir wieder ein Klavier. Jetzt ist er im Himmel, jetzt weiß er das besser. Jetzt freut er sich, wenn du wieder Klavier spielst. Wir haben ein halbes Jahr auf sie eingeredet, dann hat sie das Klavier gekauft. Und dann war sie dann wieder ganz glücklich. Also noch schöner wäre gewesen, er hätte ihr das vorher gegönnt und gesagt, gut, dann gehst du eben in die Oper, ich habe da nichts davon, gehst du mit einem guten Freund dorthin und das gönne ich dir, weil ich nicht will, dass du bloß für mich da bist oder bloß das hast, was meine Interesse haben, sondern dass es auch anderes gibt. Und so meine ich ja, müssen wir anderen gönnen, dass sie weiterleben, wenn wir sterben. Das habe ich heute schon mal angesprochen. Ich sterbe und dann muss ich nicht meine Frau gleich mit verbrennen, sondern ich kann ihr gönnen, weiterzuleben und als lustige Witwe dann durch die Welt zu reisen. Nicht? Und vor allen Dingen sollen wir Gott gönnen, dass er Gott ist. Das ist besonders wichtig. Also man hat gesagt, ein mittelalterlicher Autor hat gesagt, Augustinus habe mal zu Gott gebetet. Lieber Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Nee? Wir haben es nicht bei Augustinus gefunden, aber vielleicht ist es ja schön erfunden, aber es trifft sicher Augustinus. Er sagt, lieber Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Das ist wunderschön, nicht? Und sowas meine ich mit gönnen. Nicht? Gönnen, das gehört in die Familie mit Gunst, Gnade. So in all das gehört das hinein, nicht? Freigebigkeit. Selbstvergessen, dem anderen etwas geben, ohne dass ich es selber für mich habe. Und das müssen wir alle einüben. Wir müssen anderen gönnen, dass sie gesund sind, wenn man selber krank ist. Wir sollen anderen gönnen, dass sie Erfolg haben, wenn man selber Misserfolg hat. dann müssen wir den anderen gönnen, dass sie jung sind, wenn man selber alt wird. Und so kehrt das auf allen Stufen wieder, dass Menschen anderen etwas gönnen. Und da gibt es ein schönes Wort von Goethe. Goethe hat gesagt, gegen große Vorzüge eines anderen gibt es nur ein Heilmittel, die Liebe. Also entweder bin ich nämlich neidisch oder ich gönne. Entweder bin ich auf Gott neidisch oder ich gönne es ihm. Gegen große Vorzüge eines anderen rettet nur die Liebe. Vorzüge heißt Qualitäten, Möglichkeiten, Potenzen, Eigenschaften. Also wenn jemand zum Beispiel, wenn ich so jemand gucke wie Mozart, entweder ich bin neidisch oder ich freue mich, dass es ihn gibt. Neidisch, Neid, das ist Envie.
Jealous,
ja.
Eifersucht.
Ja, Eifersucht ist nicht dasselbe wie Neid. Eifersucht heißt, Neid heißt, ich möchte selber haben, statt dass der andere es hat. Bei Eifersucht ist so, ich will, dass der andere sich um mich kümmert, statt um wen anderes. Das ist Eifersucht. Aber bei Neid ist, ich will nicht, dass es der andere hat. Zum Beispiel, vielleicht ein bestes Beispiel für Neid sind die beiden Frauen vor Salomo. Das Kind von der einen Frau ist tot. Und dann will sie nicht, dass die andere ein lebendes Kind hat. Besser beide tot, als dass sie noch ein Kind hat. Das ist nicht Eifersucht. Das ist Neid. Neid ist deutsch. N-E-I-D. Also es ist, man muss unterscheiden neidisch und Neid von Eifersucht oder so. Denn der Neid ist so, dass es lieber keiner hat als einer. Während bei Eifersucht will ich ja haben statt des anderen. Während bei Neid gönne ich es dem anderen nicht, dann wieder keiner. Also dann mache ich es kaputt. Wenn ich es nicht kriege, mache ich es kaputt, dass es nicht der andere bekommt. Wie diese Frau vor Salomo. Ich mache das Kind tot, damit es keiner hat. Jeder nur die Hälfte. Das ist nicht Eifersucht, das ist Neid. Und das ist besonders schlimm. Neid ist das eigentliche Gegenteil zur Liebe. Ist viel schlimmer als Eifersucht, ja. Deswegen kommt das bei Thomas als Quaestio gleich nach der Liebe, ist das also das Hauptlaster, also der Neid. Denn Lieben heißt sich an der Freude eines anderen freuen und Neid heißt über die Freude des anderen traurig sein. So ist es, nicht? Also es ist beides böse, insofern ist es eigentlich egal, ob ich ertrinke in Wasser, das bis hier reicht, oder ob ich ertrinke, das in Wasser bis hier reicht. Nicht? Trotzdem gibt es ein mehr und weniger an Böse. Und da ist Neid besonders schlimm. Weil es so eng ist, so verklemmt, so trocken, so zerstörerisch. Während Eifersucht ist zwar falsch, aber es ist eine Form von irregehender Liebe. Nicht? Man möchte den anderen für sich haben oder so. Während bei Neid, das ist nur noch Gift. Nicht? Das ist besonders schlimm.
Es ist eine böse für eine gute und die Neid ist böse für böse.
Ja, so könnte man sagen, so ein bisschen, ja. Eifersucht ist natürlich auch schlecht. Manche Leute denken, Eifersucht ist ein besonderes Zeichen von Liebe. Das ist nicht wahr. Sondern Eifersucht ist natürlich ein Zeichen von Besitzwille. Wenn ich den anderen Menschen umbringe, weil er wen anders liebt, das ist kein Zeichen von Liebe, sondern es ist ein Zeichen von Besitzwille. Trotzdem ist es immer noch besser als bloß Neid. Nicht? Denn
Jetzt wieder haben wir über Brüssel, zwei Worte gesprochen.
Ja, gibt es im Guten auch. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen dem Amor Concupiscentiae und dem Amor Benevolentiae. Also das eine ist das Begehren und das Haben-Wollen und das ist etwas Gutes. Jeder von uns will begehrt sein. Wir wollen nicht bloß irgendwie so angeguckt werden und so ohne, sondern wir wollen nützlich sein, wir wollen, dass der andere uns haben will. Natürlich wollen wir das. Wir wollen nützlich sein, wir wollen begehrt sein, wir wollen ein Objekt sein. Nicht? Also das gehört zum Menschen auch dazu. Deswegen ist die Liebe des Begehrens Liebe, aber höher ist die Liebe des Wohlwollens. Nicht? Deswegen gibt es da schon nochmal gerade.
Eine Frage noch dazu. Ich habe nicht gehört, diese türkische Theorie über die Ursache, warum ist diese Priester Niveau als theologische, ich habe ja schon das gehört. Aber
ja, warum? Ich meine, weil, wenn es richtig gelebt wird, ist es das, nicht? Ich muss ehefähig sein, um darauf zu verzichten. Also, wer nicht ehefähig ist, der kann auch nicht auf die Ehe verzichten. Deswegen gibt es ja Bischöfe zum Beispiel, die weihen keine Homosexuellen. Man kann das diskutieren, andere Bischöfe sagen doch, kann man machen. Aber es gibt Bischöfe, die wollen keine Homosexuellen weihen, weil sie sagen, sie können ja nicht wirklich auf die Ehe verzichten, weil sie die ja gar nicht haben als Zugang.
Es gibt überhaupt in katholischer Kirche Bischöfe, die homosexuelle Pärchen heiraten.
Nein, Pärchen dürfen sie auf keinen Fall sein. Das ist ganz klar. Also das ist ganz klar, dass sie miteinander das praktizieren, dass sie das leben. Das darf auf keinen Fall sein. Aber weil das auf keinen Fall sein darf, deswegen gibt es Bischöfe, die sagen, warum soll ich nicht einen Menschen zum Priester weihen, der diese Neigung hat und diese Veranlagung, aber der sich genauso daran hält, dass er das nicht ausüben darf, wie ein Heterosexueller nicht ausüben darf seine Sexualität, seine genitale Sexualität. Und deswegen gibt es Bischöfe, die sagen, wir weihen diese, wenn sie wirklich das ordentlich leben. Und es gibt aber andere Bischöfe, die sagen, nein, wir weihen erstmal gar nicht, weil sie gar nicht verzichten können, weil sie das ja gar nicht haben, um darauf zu verzichten. Nicht? Also deswegen meine ich, gibt es hier erstmal eine Fähigkeit zur Ehe und auch eine psychische Fähigkeit zur Ehe, die gegeben werden muss. Und jetzt wird ausdrücklich darauf verzichtet, das ist natürlich nicht begründbar. Dass jemand auf diese Qualität verzichtet. Das geht nur übernatürlich. Deswegen wird hier ein Zeugnis sichtbar, also die vollkommener ist es nicht, weil es in sich vollkommener ist, sondern vollkommener ist, weil es ein deutlicheres Zeugnis ist. Dass jemand eine Ehe ordentlich lebt, ist kein Zeichen für den Glauben. Vielleicht kommen wir in unserer Gesellschaft dorthin, dann ist sie völlig auf dem Hund. Dass schon die Tatsache, dass jemand überhaupt seine Ehe ordentlich lebt, ein Zeichen für Glaube und Hoffnung ist. Manchmal hat man den Eindruck, wir sind schon beinahe so weit. Nicht? Aber das sollte es nicht sein. Sondern an sich ist die Ehe etwas Natürliches und das kann ich aus dem Naturrecht zeigen, dass eine Person lieben und ganz sich mit ihr verbinden etwas ist, was lebenslang sein soll und was auch exklusiv sein soll. Es geht nicht Polyandrie und es geht nicht Polygynie, weil eine Person als sie selbst ernst genommen werden muss. Das mache ich mit Philosophie, da brauche ich nicht den Glauben. Aber ich kann nicht mit Philosophie klar machen, dass jemand auf diese Erfüllung bei einem anderen Menschen und auf diese Erfüllung der Weitergabe des Lebens freiwillig verzichtet. Und ich habe das auch immer wieder erlebt bei Gesprächen mit Ordensleuten oder Priestern, auf die Dauer ist das größere Opfer. Nicht das Opfer auf den anderen Menschen, für den jungen Menschen scheint das größere Opfer zu sein. Die Verzicht auf den Partner und diese Erfahrung der Sexualität. Aber wenn die Menschen älter werden, ist das eigentliche Opfer der Verzicht auf die Nachkommenschaft. Dass man das nicht lebt und nicht weitergeben kann in Söhne und Töchter. Und das ist naturrechtlich überhaupt nicht zu begründen. Das um Gottes Willen zu tun. Und deswegen meine ich, ist der Zeugnischarakter deutlicher. Paterana hat das mal so ausgedrückt, Dass man wirklich an die Taube auf dem Dach glaubt, zeigt sich erst, wenn man auf den Spatz in der Hand verzichtet. Es gibt dieses deutsche Sprichwort, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und jetzt sagt er, eigentlich glaube ich an die Taube nur im Ernst dann, wirklich, wenn ich auf den Spatz in der Hand verzichte. Also der... Spatz ist der Sperling, dieser kleine Vogel, der so in dem, auf den Straßen ist, zum Beispiel hier, der frisst die Pferdeäpfel da. Ne? Das ist der Spatz, ne? Also diese kleinen Vögel da. Und die Taube, das sind diese Grauen, das sind die Ratten der Luft heute. Ne? Früher waren mal Tauben etwas Edles, ne? Deswegen ist ja ein Bild für den Heiligen Geist, nicht unsere degenerierten Viecher hier auf dem Platz, jetzt nicht mehr.
Aber
ne?
Auch von sich in dem Fall bedeutet, Taube ist nichts. Taube ist nicht dieser Heilige Geist, das ist was anderes mit dem Heiligen Geist. Kolumb ist keine Taube.
Also,
von sich in Kolumb.
Ja, Kolumb ist Taube.
Ist
ach so, Sie haben zwei Wörter dafür, für Pigeon und Colomb. Ja, ja, ja. Wir haben im Deutschen nur ein Wort.
Bei uns Colomb ist schön, ist ja ganz
ja,
schön.
Ja. Ah ja, und wir haben nur ein Wort für beides. Ja, ja. Ah ja. Aha, interessant. Ja, 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 klar, das ist lateinisch. Columba ist die Taube.
Das ist meine Schätze, meine Columba.
Ja. Eben also im Hohen Lied, nicht? Meine Liebste ist eine Taube und ihre Augen sind wie Tauben und das Gurren der Tauben, das muss dann immer Kolumb heißen dann bei Ihnen. Und wir haben im Deutschen nur dieses ein Wort, die Taube. Deswegen zum Beispiel die Friedenstaube, nicht? Sagen wir natürlich auch Taube. Dann müssen Sie, sagen Sie an Kolumb, nicht? Oder? Nicht? Ja, ja, ja. Der Spatz in der Hand, das wäre die Heimat bei einem Menschen. Und das ist wirklich das Großartigste, dass es das gibt, dass ein Mensch bei einem Menschen Heimat finden kann. Wenn Sie mal denken, als Sie ein Baby waren, da war alles an Ihnen gut, jeder Quadratzentimeter, man kriegte die Küsschen auf den Popo und alles war gut. Nicht? Und dann wird man größer und dann wird man eher bestimmt von der Leistung und von all diesen Dingen. Und dann in der Liebe gibt es wieder eine neue Rechtfertigung des Menschen, von dem obersten Haar bis zum Zeh. Und das, die Seele und den Geist und den Leib und alles. Gibt es ein schönes Buch im Französischen, das heißt Blason du Corps, mir fällt im Moment der Autor nicht ein, der das genau schildert, diese Rechtfertigung des Leibes in allem und jedem. Diese Ja-Sagen zum anderen mit Leib und Seele ganz und gar. Und dann hat es nicht bloß diese Dimension, sondern aus dieser Begegnung fängt ein neuer Mensch an. Jeder von uns, wie wir hier sitzen, beginnt seine Ewigkeit, wir hören ja nie wieder auf, beginnt seine Ewigkeit aus dieser Begegnung. Deswegen hat das ein so unglaubliches Gewicht und hat einen solchen hohen Rang, diese Teilnahme am Schöpfertum, dass da eigentlich nichts darüber geht. Das ist das Höchste, was es gibt. Deswegen ist das auch in den Mythen so eine wichtige Funktion. Nicht? Und dass der Mensch jetzt freiwillig darauf verzichtet, aus Liebe auf Gott, das ist das Höchste.
Aber wenn es das Bekenntnis ist das Höchste, das heißt, dass die Eheleute, also die meistens auf der Welt, leben das nicht so wertvoll ist als
unter dieser Rücksicht des Zeugnisses, jetzt kommt der eigentliche Wert für den Menschen, da kommt es nicht auf die Lebensform an, sondern ob er liebt. Der einzige Maßstab ist die Liebe. Und man kann als Zölibatär Gott lieben und man kann als Ehemann und Ehefrau Gott lieben und die Nächsten. Und für den Einzelnen ist das einzige Maß der Höhe. Ist nur die Liebe. Nur die Liebe ist das Maß der Höhe. Und da kann jeder so vollkommen sein, wie er ist. Der Lebensstand, der Status als solcher, der hat ja nicht diesen Rang, weil er größere Liebe hat, sondern weil er eine größere Zeugnisfunktion hat. Und das muss man auseinanderhalten. Und früher hat man das nicht auseinandergehalten und hat gesagt, ja, die Geistlichen und die Priester und die Ordensleute sind schon bessere Christen als die anderen. Das ist falsch. Und heute geht das Pendel nach der anderen Seite Und dann sagen mir immer die Priester, ja, wir sind auch nichts anderes als die anderen. Sag ich, von wegen, ihr habt eine eigene Berufung und einen eigenen Dienst und von euch wird mehr verlangt. So ist es, ja. Und das geht in jedem Lebensform. Aber dann gibt es zugleich diese Berufung zu den verschiedenen Ständen. Und da ist das eine nochmal eine Qualität von eigenem Rang. Und das sollte man auch anerkennen. Ich habe mal bei einem meiner Studenten dann hinterher die Primizpredigt gehalten. Genau wie ich, manchmal halte ich Traupredigten für meine Schüler und manchmal halte ich also Primizpredigten oder so. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da schon als Laie predigen darf, natürlich musste man den Pfarrer fragen, er hat dann gesagt, ja gern und so. Dann habe ich gedacht, jetzt predige ich nicht an den Priester hin, das soll ihm sein Spiritual und sein Bischof sagen, sondern ich predige an die anderen, die da herumsitzen. Und habe gesagt, ja, ich sehe da viele Männer sitzen, habe ich gesagt, hier in der Kirche. Und viele, die froh sind, dass sie Gottes Ruf nicht betroffen hat. Nicht? Dann habe ich so gesagt, weil die lieber also natürlich das nicht wollen, weil natürlich Gottes Liebe eine harte Schale hat. Eine harte Schale, es ist hart, Gottes Liebe ist hart. Zum Beispiel, wenn man so geliebt werden will wie sein Sohn, muss man sich überlegen. Das heißt, man endet am Kreuz. Gefällt nicht jedem. Deswegen gibt es ja dieses berühmte Wort von der großen Teresa, als sie da wieder unterwegs war mit der Kutsche, von einem Kloster zum anderen, und da ist die Kutsche gegen einen Stein gefahren und die Kutsche ist umgefallen. Und dann hat die Teresa zu Gott gesagt, kein Wunder, dass du so wenig Freunde hast, so wie du sie behandelst. Nicht? Also so diese Dimension, die dort hineingehört. Nicht? So, dass ich also denen gesagt habe, ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Leute, die froh sind, dass Gott sie nicht gerufen hat. Nicht? Sage ich, aber zugleich wisst ihr aber auch, dass der Kern der Gnade Gottes ein Kern von Herrlichkeit ist. Und deswegen gibt es so etwas wie einen Neid. Wir sind wieder beim Neid. Einen Neid auf diese Berufung. Es gibt einen geistlichen Neid. Davon haben die geistlichen Lehrer immer wieder gesprochen. Dass jemand neidisch ist, dass der andere eine besondere Berufung hat, besondere Gnaden bekommt oder so. Und das ist besonders gefährlich in der Kirche natürlich, dass Menschen neidisch sind auf andere, die von Gott mehr gerufen sind, die Gott mehr lieben oder so. Und vieles an Unglück in der Kirche kommt aus diesem Neid auf Menschen, die frömmer sind, die heiliger sind, die entschiedener sind. Die einen schaffen es nicht und sind dann auf die anderen böse, dass die konsequenter sind in ihrem Leben. Und das ist einer der Hauptgründe für Unglück in den Orden, in den Klöstern, im Klerus oder überall. Dieser Neid auf Menschen mit der Gnade, das muss man einfach nüchtern damit rechnen.
Und es kann aber auch nur geistliche Einfallslosigkeit sein.
Kann es auch, kann auch sein. So ist es, aber es wird aus dieser Eifersucht sehr rasch ein Neid. Denn dann kommt wieder dieser Wort von Goethe, gegen große Vorzüge eines anderen rettet nur die Liebe. Nicht? Ich muss dem anderen wirklich mögen, ihm das gönnen. Und sonst entsteht so ein Widerstand, der äußert sich erstmal, dass man den anderen lacht drüber, dass man über ihn spöttelt oder so, und dann, dass man ihn attackiert und angreift. Denke, Johannes vom Kreuz, die wollten ihn ja umbringen. Er hat sie am Betttuch gerettet. Seine eigenen Ordensbrüder wollten ihn umbringen. Nicht? Juan de la Cruz. Natürlich gibt es diese Dimension. Und die gibt es auch heute in der Kirche. Natürlich gibt es das. Nicht? Wenn man blind, wenn man das nicht sähe, wenn es das nicht gäbe. Und damit nicht zu rechnen ist. Deswegen haben Menschen, die sich auf diesem Weg begehen, immer erstmal Schwierigkeiten. Mit der Kirche ist völlig klar. Also in diesem Sinn ist es ein Mehr. Nicht am Maß der Heiligkeit des Einzelnen, das ist nur die Liebe. Aber es gibt diese Berufung des Lebensstandes und da ist das eine ein besonderer Ruf. Und dann gibt es bei uns Leute, die sagen, nein, nein, wir sagen demokratisch, demokratisch oder so, oder heiliges Priestertum sind wir alle. Oder so, was ja alles stimmt. Nur gilt trotzdem zu respektieren, das Amt ist das Amt. Natürlich gibt es Amtsträger, die das missbrauchen, die das ausnutzen. Und es gibt andere Amtsträger, die das nicht wahrhaben wollen, damit sie sich nicht besonders anstrengen müssen. Aber es ist das Problem. Man kann auf die Dauer Christus nicht nahe sein, wenn man ihn nicht wirklich liebt. So wie ich immer sage, weder Pilatus noch Ananias oder Kaiaphas konnten Jesus mit einem Kuss verraten. Das konnte nur einer seiner Apostel. So was Schlimmes konnten die gar nicht tun, sie waren nicht nah genug. Und deswegen ist es gefährlich, Jesus nahe zu sein. Wenn man ihn nicht liebt, geht das böse aus. Und leider gibt es eben genug Menschen, die Jesus nahe sind und ihn nicht lieben. Gelesen einen Bericht von einem Therapeuten, der vor allen Dingen mit Priestern arbeitet. Und hat er so die Kapläne so in einen Kreis gesetzt und hat er so einen leeren Stuhl hingestellt, so nach diesem alten Spiel, sagt, stell dir vor, da sitzt Jesus, was würdest du ihm sagen? Und wie die dann losgelegt haben. Und einer ist in die Küche gerannt, hat ein Messer geholt und das Messer in den Stuhl gerammt. Eine solche Wut auf Jesus, weil er Gottes Sohn ist und deswegen so sündlos ist, während man selber sich so rumplagt mit seiner Lieblosigkeit, mit seiner Gier, mit seiner Triebhaftigkeit und alles das. So eine Wut auf Jesus Christus. Dass er in den Stuhl ein Messer gerammt hat. Deswegen ist es nicht so einfach in seiner Nähe sein. Wenn man ihn nicht liebt, geht das nicht gut aus. Und in der Liebe gibt es nur entweder eine Zunahme oder eine Abnahme, wie beim Mond. Wenn die Liebe nicht zunimmt, nimmt sie ab. Stehen bleiben geht nicht. So ist es, ja. Entweder sie wächst oder sie nimmt ab. Es gibt keinen Stillstand. Wie soll das sein? Und da ist natürlich besonders tragisch, wenn also Menschen, das kann man dann verstehen, wenn Menschen in diese Nähe hineingehen als Priester oder in ein Kloster oder so und in besonderer Weise darauf setzen, jetzt bei Jesus zu sein, wenn die in der Liebe nicht wachsen, dann bildet sich dieser Groll, dieses Ressentiment oder so allmählich. Und dann wird daraus irgendwann ein Widerstand und eine innere Vergiftung. Und das ist natürlich ganz, deswegen muss man auch für die Priester extra beten. Und für die Bischöfe noch mal mehr. Ne? Denn je näher einer Christus wird in diesem Amt, desto mehr ist natürlich auch der böse Geist daran interessiert, das zu stören. Deswegen ist man da gefährdeter, ist ganz klar. Man ist auch gefährdeter, weil man einsamer ist und all diese Dinge, die dort hineingehören. Deswegen sind sie noch mehr angewiesen auf die Unterstützung durch die Gemeinde, durch die Gläubigen, durch das Gebet. Alles das gehört da hinein. Gut, das ist jetzt nicht mehr Philosophie, aber man kann es sich einfach mit Vernunft so sagen. Das alles, meine ich, gehört schon in dieses Thema hinein, wovon wir dort geredet haben. Also unser Thema war heute Morgen Einheit, wie kann ich zusammendenken, Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Liebe zum Nächsten und Liebe zum Allernächsten. Dasselbe, was ich jetzt durchgespielt habe für ich und du, gilt natürlich für jeden Menschen, zu denen sie geschickt werden. Zu jedem Menschen in einer Mission, zu jedem, der einen trifft. Das gilt natürlich auch für unsere Feinde, für unsere Gegner. Überall gilt dieses selbe Schema. Ich habe es dort festgemacht, wo man denkt, man braucht es am wenigsten, aber wo es überall hingehört. So, denke ich, machen wir dann Schluss um 12:30. Ach so, Sie, bitte. Ah ja, ich habe gesagt, dass diese Lebensform
des Zeugnis ist, dass auf diesen Satz haben Sie dann auch erklärt, warum ist die Zeugbarung höher.
Ja.
Aber die Zeugnis ist...
Es ist ein deutlicheres Zeichen für die Hoffnung, für die eschatologische Hoffnung, sagen wir so.
Ja, aber die Zeugnis in der Welt.
In der Welt, ja.
Okay.
Für die anderen.
Ja, okay.
Himmel kommen können. Eben.
Ja, genau. Ist es nicht ein Ursprung? Könnte es nicht sein, dass, oder ist es nicht so, dass es ist auch eine.
Es ist ein Zeugnis, selbstverständlich. Nur ist das ein natürliches Zeugnis. Das auch das ist es, ja. Es ist ein Mitwirken an der Schöpfung, an der Erlösung. Es ist was ganz Großes. Es ist was ganz Großes und nochmal größer ist, wenn man von Gott berufen wird, auf dieses Große zu verzichten. Nur das wollte ich sagen. Also es ist überhaupt keine Kleinigkeit, es ist keine Nebensache, es ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, es ist das Großartigste, was es gibt. Das, und deswegen sitzen wir da. Wir sind ja als Menschen hier da, geschaffen, da wie viele Menschen zueinander waren, beieinander waren. Also was ganz Großes und Großartiges ist ein Zeugnis für Gott und seine Liebe, seine Freigebigkeit, wovon wir gestern den ganzen Tag geredet haben, von Schöpfertum. Und jetzt darauf verzichten, nicht weil man sagt, sein ist nicht gut, geboren werden ist nicht gut, wie Asien sagt oder Griechenland, sondern das zu verzichten, weil man sagt, es gibt noch ein Höheres, es gibt noch eine geistliche Fruchtbarkeit. Es gibt ein Schöpfertum, das noch einmal höher liegt. Das ist noch mal ein Zeichen deutlicher.
Kann man in Ehe vollkommen sein, so vollkommen, wie kann man in Zölibat?
Ja, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Das war eben im Mittelalter oder so früher oft verdeckt, dass man sagt, wenn man wirklich vollkommen sein will, muss man das anders machen. Das stimmt nicht. Das ist korrigiert durch das Konzil auch. Einfach lieben. Einfach seine Pflicht tun. Und was heißt lieben? Lieben heißt eigentlich, Immanuel Levinas hat mal gesagt, meine ganze Philosophie kann man auf einen Satz bringen. Après vous, Monsieur. Nach Ihnen, mein Herr. Also sich selbst an die zweite Stelle stellen. Es geht nicht den Nächsten lieben wie sich selbst, sondern den Nächsten mehr lieben als sich selbst, natürlich. Ich will Ihnen das ganz einfach begründen. Ich kann für einen anderen sterben, aber ich darf nicht den anderen für mich töten. Ich kann von meinem eigenen mir das Brot aus den Zähnen reißen lassen vom Hungrigen, aber ich darf nicht dem anderen das Brot aus den Zähnen reißen. Das heißt, wenn Paulus schreibt, jeder achte den anderen höher als sich selbst, dann geht das da nicht um irgendwelche Gefühle oder Vermutungen. Warum soll ich denken, ein anderer ist gescheiter als ich, wenn ich weiß, ich bin gescheiter? Was soll denn das? Nein, ich achte den anderen höher heißt, sein, ich habe eher mein Leben zu geben für seines, als seins für mich. Und das ist noch gar nicht christlich, das ist ganz normale Anthropologie. Nochmal, ich darf von mir aus was hergeben für den anderen, aber ich darf dem anderen nicht wegnehmen, was ihm gehört. Also, lieben heißt, sich selbst an die zweite Stelle stellen. Nach Ihnen, mein Herr. Après vous, Monsieur. Ne? Das allein ist es. Ne? Nur das. Und das kann man einüben bis zur Vollkommenheit. Dass man nachgibt, dass man nicht das letzte Wort haben will, dass man verzeiht und vergibt, ohne dass man großes Theater darum macht. Nicht? Sondern, dass man das tut, ohne dass der andere es groß merkt. Und deswegen habe ich habe ja gehört, in der Ostkirche gelten sowieso die Verheirateten zu den Märtyrern. Nicht? Also im Westen denke ich mir das ja auch manchmal. Nicht? Also ich denke mir manchmal, ich finde es schon besonders schlimm, dass man eben den Menschen, die man am meisten liebt, am meisten zumutet. Manchmal denke ich, an sich müsste ich meinen Todfeind heiraten, der hätte es verdient. Nicht? Aber okay, also deswegen kann man natürlich in jeder Lebensform heilig werden. Gar kein Problem. Nicht? Im Maß, wie man dort wirklich unauffällig da ist für und eintritt für, sich zurücknimmt.
Heilig schon. Heilig können wir werden.
Nein, auch so heilig, wie es nur geht. Leider sind in der katholischen Kirche zu wenig Eheleute heilig gesprochen. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Geld kostet. Und das machen immer nur die Orden, die bezahlen das für ihre Gründer. Nicht? Und deswegen wird mich niemand heilig sprechen, weil meine Kinder nicht das Geld dafür ausgeben. Na, Quatsch. Nicht? Sondern ich meine, aber deswegen gibt es, es gibt wirklich, ich glaube, erst ein heiliges Ehepaar, und das sind auch welche, die keine Kinder haben, nicht? Der König, sowieso hat er geheißen Otto und seine Frau. Sonst gibt es das gar nicht. Inzwischen, ich glaube, der Papst hat ein Ehepaar heilig gesprochen, meine ich inzwischen. Aber sonst kümmert sich, nicht? Ein Mann von einer. Ja. Eben nicht die Familie, ja eben. Und das wird mal Zeit. Es reicht ja auch einen von beiden, ist ja schon mal was, nicht? Nicht? Aber dass man wirklich sagt, es ist eine große Lebensform. Na, warum soll es das nicht geben? Aber weil es eben nicht so deutlich ist, deswegen ist das andere so ein deutliches Zeichen, deswegen regt sich auch die Welt ja über den Zölibat mehr auf als über die Ehe. Natürlich regt die Welt sich auch über die Ehe auf, dass der Papst dann nicht sagt, Geschiedene dürfen wieder heiraten oder so Geschichten. Nicht? Aber noch mehr regen sich ja über den Zölibat auf, und sagen, das ist gegen die Menschenwürde und gegen das Menschenrecht und so, tönen die doch immer da herum. Und da sieht man an dieser Ärgernisgestalt, was für ein wichtiges Zeugnis das gibt. Sonst würden sich die Leute nicht so aufregen. Da wird schon was sichtbar. Und an sich heißt ja Christsein, die Leute aufregen. Und die Frage ist, wie weit sie sich über uns aufregen, nicht? Also Jesus ist dran gestorben am Christsein, nicht? Die Apostel auch. Und wir leben inzwischen ganz gut damit. Nicht? Das war der Gedanke von Kierkegaard. Er sagt, der wirkliche Christ ist der, der auf Widerstände trifft. Und solange man nicht auf Widerstände trifft, weiß man, ist kein richtiger Christ. Kann man sich ja fragen. Gut, also jetzt wünsche ich einen guten Appetit.